Und nun freue ich mich auch, dass so eine große Zahl hier ist. Und jetzt nehmen wir gleich diesen Abschnitt aus 1. Könige 12. Die kennen die Geschichte, aber es ist wichtig, dass wir einmal genau drauf sehen. Von Vers 1 bis Vers 19. Es geht um die Thronnachfolge des Königs Salomo. Saul, David, Salomo. Und sein Sohn Rehabeam soll König werden, bevor er eingesetzt wird. Rehabeam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und Jerobeam, da muss man aufpassen, das ist ein anderer Name. Rehabeam, Jerobeam, das ist ja vorher beschrieben, Kapitel 11, in dem ganzen Kapitel, dass das ein Revolutionär war. Der will Israel zerstören und zerreißen. Der war dann ins Asyl nach Ägypten geflohen. Dieser Revolutionär Jerobeam, der Sohn Nebats, hörte das, als er noch in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, und kehrte aus Ägypten zurück. Da kündigt sich jetzt die Revolution an. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam und die ganze Gemeinde Israel kamen und redeten mit Rehabeam und sprachen: Dein Vater, also Salomo, hat unser Joch zu hart gemacht. Mache du nun den harten Dienst und das schwere Joch leichter, das er uns aufgelegt hat. So wollen wir dir untertan sein. Da geht es um die Steuerlasten einmal und alles, was das Volk bluten muss, um das Königtum zu erhalten. Er aber sprach: Geht hin bis zum dritten Tag, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin. Und der König Rehabeam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte, und sprach: Wie ratet ihr, dass wir diesem Volk Antwort geben? Sie sprachen zu ihm: Wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und ihnen zu Willen sein und sie erhören und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein dein Leben lang. Aber Rehabeam, der Königssohn Salomos, kehrte sich nicht an den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen, und er sprach zu ihnen: Was ratet ihr, dass wir antworten diesem Volk, das zu mir gesagt hat, mache das Joch leichter, das dein Vater uns auf uns gelegt hat? Und die Jüngeren, die mit Rehabeam aufgewachsen waren, sprachen zu ihm: Du sollst zu dem Volk, das zu dir sagt, dein Vater hat uns unser Joch zu schwer gemacht, mach es uns leichter, so sagen: Mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Lenden. Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch gelegt, ich aber will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen. Als nun Jerobeam und das ganze Volk zu Rehabeam kamen am dritten Tag, wie der König gesagt hatte, komm wieder zu mir am dritten Tag, da gab der König dem Volk eine harte Antwort und kehrte sich nicht an den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten, und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach: Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will's noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So hörte der König nicht auf das Volk, denn so war es bestimmt von dem Herrn. Also da wissen wir immer, die Verantwortung der Einzelnen wird deshalb nicht weniger, auch wenn es Gott das schon vorher bestimmt hat. Die Schuld ist trotzdem da. So war es bestimmt von dem Herrn, damit er sein Wort wahrmachte, dass er durch Ahia von Silo geredet hatte zu Jerobeam, dem Sohn Nebats. Das steht im vorigen Kapitel 11. Können Sie nochmal nachlesen. Als aber ganz Israel sah, dass der König sie nicht hören wollte, gab das Volk dem König Antwort und sprach: Was haben wir für Teil an David oder Erbe am Sohn Isai? Isai war ja der Vater von David. Auf zu deinen Hütten, Israel. So sorge nun du für dein Haus, David. Da ging Israel heim, so dass Rehabeam nur über die Israeliten regierte, die in den Städten Judas wohnten. Jetzt haben wir zum ersten Mal die Spaltung in Israel zwischen Israel im Norden, das große Nordreich der zehn Stämme, und Juda, die Juden im Süden. Und der Riss ist nie mehr geheilt bis zu unserem Tag. Ganz arg schweres Gericht Gottes. Und als der König Rehabeam den Fronvogt Adoniram hinsandte, warf ihn ganz Israel mit Steinen zu Tode. Aber der König Rehabeam stieg eilends auf einen Wagen und floh nach Jerusalem. Also fiel Israel ab vom Haus David bis auf diesen Tag. Also es war eine Stunde, fast will ich sagen, der großen Weltpolitik. In Jerusalem hingen die Fahnen auf Halbmast, die schwarzen Fahnen hingen da, Staatstrauer, Salomo war tot. Aber das ist ja so, der König ist tot, es lebe der König, der Nächste kommt. Und das Volk sagt, jetzt Salomo ist tot, was uns immer überrascht, wir kennen ja aus der Bibel viele wunderbare Erzählungen von Salomo, dass der Salomo auch eine dunkle Schattenseite hatte seiner Herrschaft. Und in die Trauer mischt sich große Hoffnung. Und die Leute sagen, jetzt kann es nur noch besser kommen. Und da kommt die Hoffnung mit einem neuen, jungen König. Die Hoffnung, ach, wer wird jetzt den Thron besteigen? Es muss alles besser werden. Wir machen das ja auch immer so, wenn bei uns Wahlen sind, dass wir sagen, es kann nur noch besser kommen. Und dann sind wir furchtbar enttäuscht, dass da immer solche Blender, wissen Sie, was Blender sind? Die da sagen, wie sagte da neulich einer unserer großen Kanzler, in 2 Jahren werde ich die Arbeitslosigkeit halbieren. Und die Leute wählten ihn und glaubten ihm und war gar nichts da, die hat sich verdoppelt. Verstehen Sie? Wir lassen uns so leicht reinlegen von diesen Blendern. Und vor allem ist das ja bei uns ganz interessant. Ich beobachte das jetzt mit den amerikanischen Wahlen. Also wissen Sie, da will ich gar nichts Politisches sagen. Ich beobachte das einfach so ganz äußerlich. Da sind 2 Kandidaten. Mir ist auch gar nicht wichtig, welcher der Bessere oder welcher der Schlechtere ist. Ich kenne das ja alles nicht. Und beide kenne ich nicht. Ich kenne auch ihre Politik nicht. Aber bei uns in Deutschland ist eine ganz, ganz große Begeisterung für den Barack Obama. 75% der Deutschen sagen, der Barack Obama, der ist es. Interessant, die Amerikaner sagen, das, was die Deutschen denken, hat auf uns gar keinen Einfluss. Warum haben die meisten Deutschen eine solche Begeisterung für den Barack Obama? Der gebraucht immer ein Wort. Wir schaffen es. Wir schaffen es.
Yes, we can.
Wartet's mal ab. Yeah. We can do it. We can. Wir machen's. Und wissen Sie, dann sagen die Fachleute, hat noch gar keine Berater, der hat keine Erfahrung in Außenpolitik. Aber wir sind ja eine Mediengesellschaft, wo entscheidend ist, wie weit einer das Maul aufreißt. Und auf das hört man. Da sagen die Leute, der sieht so schön aus. Ist doch gar nicht wichtig, wie schön er aussieht. Er muss eine gute Politik machen. Das ist nämlich egal, wie dem seine Nase ist. Aber gute Politik muss er haben. Der muss clever sein im Kopf. Aber sehen Sie, wir lassen uns immer von dem Äußeren blenden in der Politik. Und was am meisten heute fasziniert, wenn man sagt, aber der andere ist jünger. Das mit der Jugend ist ja heute ein Kult ohnegleichen. Gucken Sie sich mal um. Selbst wir Alten, uns kann man ja schmeicheln, wenn man sagt, du siehst aber noch jung aus. Oh, das geht ganz wunderbar runter. Weil wir alle gern jung sein wollten. Weil wir sagen, das Allertollste ist das Jungsein. Das ist eine Krankheit unserer Zeit. Das ist Zeitgeist. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun und mit der Bibel. Da möchte ich auch noch mal ein Wort sagen mit dieser Altersschwelle 65. Das mit dieser Altersschwelle ist ja oft gnadenlos. Da werden Leute in den Ruhestand geschickt und die haben Tränen in den Augen. Die würden noch gern ein paar Jahre weiterschaffen, aber man schickt sie ein paar Worte, wenn man sagt, jetzt bist du 65 und dann ist ein Verfallsdatum erreicht. Wie wenn Sie beim Lidl was kaufen, sagen, halt mal, das ist jetzt abgelaufen, die Verfallsdatum. Wissen Sie, wer das erfunden hat mit dem 65? Virchow. Das war der große Arzt in der Berliner Charité und er war gleichzeitig im Reichstag Parlamentarier. Das war ein Mann, der hat auch nicht viel an Gott geglaubt und er hat nämlich gesagt, er hätte viele Leichen seziert und hätte nie eine Seele gefunden. Die kann man auch nicht finden, wenn man die Leichen aufschneidet. Aber so war der Wirchow ein Mann und der hat durchgesetzt, dass in Deutschland mit 65 ein jeder Mensch sein Verfallsdatum erreicht hat. Dabei ist es ganz unterschiedlich. Manche haben schon vielleicht mit 62 keine Kraft mehr, weil sie angeschlagen sind. Andere sagen vielleicht, ich würde noch gern weitermachen. Da gibt es ja manche Leute, die noch blühen und weiterschaffen können. Aber uns interessiert das ja gar nicht. Bloß das ist ein Zeitgeist bei uns, dass man sagt, du bist jetzt nichts mehr, jetzt tritt mal zur Seite. In der Bibel ist ganz anders. Der Gott, der sie geschaffen hat, der gibt ihnen ihren Wert. Und wenn sie nur noch wenige Stunden in dieser Welt leben, sie haben von Gott einen Auftrag und eine Sendung. Und da dürfen sie sich nicht blenden lassen, sondern sich gebrauchen lassen, sagen, der Herr ist mit mir und der wird mich gebrauchen. Sicher, wir hängen nicht an den Ämtern. Das wird auch nachher in der Geschichte nochmal deutlich werden. Wir hängen nicht an den Ämtern. Ich habe auch meine Ämter abgegeben, die letzten mit 68. Ich bin noch in verschiedenen Gremien. Aber dann hat Gott so viel aufgeschlossen an neuen Aufgaben, wo wir sagen, Mensch, jetzt habe ich endlich Zeit, so viel zu tun und zu wirken. Ich bin heute Nacht zurückgekehrt von einer Reise mit 170 Teilnehmern, wir sind in den Dnjepr gefahren. Odessa, Sewastopol und dann bis Kiew hinauf. Wunderschön und herrliche Bibelarbeiten gehabt. Das war schön. Auf dem Schiff von viel erlebt und von Lebensbildern erzählt. Wir sind auf den Spuren der Kolonisten gereist und haben die Erweckung angesehen, die einst dort war bei den Mennonitengemeinden auf den Spuren von Jakob Kröger. Also im Alter tun sich plötzlich ganz neue Aufgaben auf. Da hatte ich bisher nie im Leben Zeit und man kann dienen. Jetzt müssen Sie bloß fragen, Herr, wo brauchst du mich? Wo brauchst du mich und was kann ich tun? Was an den Jungen begeistert, das verstehe ich. Das ist wie bei Olympia. Die rennen noch schneller als wir. Die haben mehr Dampf drauf. Die haben mehr Energie. Die haben mehr Power, mehr Muskelkraft und so weiter. Und deshalb haben sie natürlich auch etwas Gutes. Aber jetzt kommen wir zuerst, ein verhängnisvoller Fehler haben junge Leute. Ein verhängnisvoller Fehler. Wie der Königssohn Rehabeam sich krönen lassen soll vom Volk, da war auch eine Zustimmung. Bei uns in Württemberg war es immer so, die Stände mussten noch zustimmen, auch in der Zeit der absolutistischen Herzöge. Damals in Israel mussten die Volksstämme, die 10 Stämme, mussten ausdrücklich den König bestätigen. Es war ein gutes Gleichgewicht. Und da hat sich Rehabeam mit diesen Leuten besprochen. Hat gesagt, habt ihr Wünsche? Sehr gut. Das ist sehr gut, wenn die einflussreichen Herren auch die anderen fragen, was sollen wir tun? Die müssen ja auch hören können. Gute Leiter müssen gut hören können. Und dann fragt er die Leute und sagen die, wir halten die irrsinnige Steuerlast nicht mehr aus. Es ist zu schwer über uns. Die erdrückt uns. Macht die Steuern leichter, die Fronlasten. Wissen Sie, da mussten die ihre Ochsengespanne bringen und da mussten die für den König arbeiten. Wir schaffen das nicht mehr, das ist zu schwer. Und der Rehabeam ist ein kluger Mann. Also dumm war er nicht. Er hat gesagt, 3 Tage will ich mir überlegen. Ist ja immer gut, wenn wir nicht schnell Start machen. Dann sagt, ich will mal drüber nachdenken. Und dann befragt er sich mit den Ratgebern seines Vaters Salomo. Das waren alte, alte Männer. Und die sagten, ja, gib dem Volk nach. Es ist so, dein Vater hat den Bogen überspannt. Ist wichtig, dass man das auch weiß von Salomo. Er hat das Volk zu hart ausgebeutet. Gib ihnen nach, erlasse Steuern, mach's milder mit dem Volk. Dann wirst du sie gewinnen und sie werden dir gerne dienen. Du wirst eine zufriedene Anhängerschaft haben im Volk. Das war der Rat der Alten. Warum haben die Alten so geraten? Nicht, weil sie alt waren. Erfahrung. Sie haben Erfahrung. Ich komme nachher nochmal drauf, was sie erfahren hatten. Das ist ganz wichtig. Erfahrung. Darf ich einmal sagen, es gibt auch die Torheit des Alters. Mein Freund Fritz Laubach, wenn man dann mit ihm betet, betet er jedes Mal, Herr, bewahre mich vor der Torheit des Alters. Und manche Alte machen viel Torheiten. in ihrer Lebensführung. Wollen wir aufpassen, ja, bewahre mich vor der Torheit des Alters. Jetzt fragt er die Jungen. Und die Jungen, die haben Spaß. Mensch, du bist der König, du bist der King, sagt man heute, du bist der King. Jetzt lass die mal spüren, was du bist. Du hast die Macht. Und dann darfst du nicht einknicken, sondern dann musst du jetzt zeigen, wie sagen wir Schwaben, wo der Battel der Most holt. Du musst den Leuten mal zeigen, was los ist, wer der Herr im Haus ist. Und du musst sie zeigen, und selbst vor drastischen Sprüchen schrecken die nicht zurück. Wenn mein Vater euch mit Peitschen gezüchtet hat, ich will euch mit Skorpionen züchten. Das ist ein ganz gefährliches Insekt mit ganz viel Gift. Ich werde euch züchtigen. Nachher im Vers 19 fegt er davon mit seinem Kerle, sagen wir Schwaben, mit seinem Wägelchen nach Jerusalem, um sein Leben zu retten. So ist mit den großen Sprüchen. Und die Jungen haben noch die großen Sprüche drauf. Wir kennen, wir machen's, wir schaffen's, wir kriegen das alles hin. Da ist gar nichts drin von Demut. Da ist gar nichts drin von Wissen um sein Scheitern, um sein Versagen, um die Ohnmacht. Das ist ganz furchtbar schade, dass sie das gar nicht begriffen haben. Und wissen Sie, der Salomo war ein toller Mann, ein großartiger Mann. Ich muss Ihnen das nochmal lesen aus 1. Könige. Wenn Sie nochmal vorschlagen können, 1. Könige 5 steht es ja drin, Salomo Macht und Weisheit. Salomo musste, Vers 2, täglich zur Speisung haben 30 Sack feinstes Mehl. Ha. Ich glaube, das habt nicht mal ihr hier auf dem Lahö. 60 Sack anderes Mehl und so weiter. 10 gemästete Rinder und 20 Rinder von der Weide und 100 Schafe ohne die Hirschen und Gazellen. Und dann fällt es mir Vers 13, Vers 12, er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Der Salomo war ein toller Mann. Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis zum Ysop, der aus der Wand wächst. Auch dichtete er von den Tieren des Landes, von Vögeln und vom Gewürm und von den Fischen. Das kann ich alles nicht. Ich kann Ihnen bloß von Jesus erzählen. Aber es ist auch schön. Aber der Salomo war ein begabter Dichterfürst, von allem ganz groß. Aber er hat den Bogen seiner Herrschaft überspannt und die alten Berater waren so weise. Deshalb ist ganz wichtig, dass wir Berater zur Seite haben. Das ist was ganz Wunderbares. Für uns ist die Seelsorge auch immer ein Fragen bei erfahrenen Christen. Du, ist das jetzt richtig? Den Schritt, soll ich jetzt ins Altenheim gehen oder soll ich jetzt das so machen? Was rätst du mir? Das ist wunderbar, wenn Sie Leute haben, die Sie gut beraten können mit einer reichen Lebenserfahrung. Es ist auch schön, dass das immer hier angeboten wird, auf der Lahö, dass man über Dinge auch ganz vertraulich reden kann. Das ist so wichtig für uns und dass wir die Beratung haben. Und dann sagt er, der Junge, die Jungen sagen mit dem frechen Bild, mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Lende. Jetzt sage ich es mal wieder auf Schwäbisch, als meines Vaters Bauch. Das sind ja die Lenden. Draußen sind die Lenden und meines Vaters Bauch. Ich verstehe, dass der Salomo sicher von seinen vielen Rinder und Schafe und Gazellen, die er gegessen hat, auch sicher ganz gut aussah. Und jetzt sagt er, mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Bauch. Nicht die Lieder, die er dichten kann, sondern die Machtausübung. Liebe Freunde, in unserer Welt ist die Machtausübung das Allergefährlichste. Wissen Sie das? Wir haben jetzt auf unserer Reise noch einmal angesehen, nicht die Kommunisten haben bloß die Christen grausam verfolgt. Wissen Sie, wer die Christen verfolgt hat? Der christliche Zar. Der christliche Zar hat 1884 die Stundisten gejagt. Ich habe es denen vorgelesen auf unserer Reise. Die sind in den Kaukasus geschickt worden, ohne irgendetwas. Die sind dort drunten verhungert, bloß weil sie Jesus lieb hatten und sein Wort hielten. Da sind Tausende verhungert. Andere sind in die Bergwerke gebracht worden, erst in der kommunistischen Revolution frei geworden. Wir kennen das, dass es auch bei Christen grausame Verfolgung gibt, andersdenkender Christen. Wir kennen es aus dem Mittelalter, wo man die Mennoniten sogar getötet hat. Bloß weil sie eine andere Taufauffassung hat. Glauben und Macht ist was ganz Gefährliches. Jetzt müssen wir auch aufpassen, dass wir in der Machtausübung auch als Eltern und Großeltern unsere Macht nicht missbrauchen. Wissen Sie, Macht, richtige Macht, die muss von Gott beglaubigt sein. Und richtige Macht, die darf man nicht ausüben. So, ich habe das Sagen. Ich bin manchmal auch erschrocken, darf ich das so offen sagen, wie manche Männer Frauen behandeln. Ich habe das oft gehört aus dem Mund von Frauen und sagt, das ist bei den evangelikalen Christen eine große Not. Da gilt man als Frau nichts in der Gemeinde. Und das wollen wir nicht. Da hier ist nicht Mann noch Frau, sondern wir sind alle eins in Christus. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht Machtausübung machen, so, weil ich Mann bin, bestimme ich jetzt. Der Mann hat eine wichtige Aufgabe in der Familie, soll das Haupt sein, ganz klar. Auch in der Gemeinde sind Dinge geregelt, aber wir wollen Macht wirklich von Gott legitimiert haben. Und wenn wir das vor Gott sehen, wissen Sie, was dann anders wird? Dann sehen wir uns immer, auch wenn wir ein Amt haben, in unserer ganzen menschlichen Schwäche. Toll, dass es nachher noch durch das Lied auch kommt, dass sich das Geburtstagskind gewünscht hat, dass wir sündige Menschen sind, nicht bloß der Rehabeam, dass wir viel falsch machen. Ich finde auch immer ganz wichtig, dass wir es unseren Kindern und Enkeln sagen, gebt's den Enkeln mit. Wir haben viele Fehler in unserem Leben und wir haben viel falsch gemacht, aber wir haben einen ganz herrlichen Heiland, der uns die Schuld weggenommen hat. Das ist doch unser Bekenntnis. Wir wollen doch nicht dauernd so machen, als ob wir fehlerlos wären. Das ist das Allerwichtigste, dauernd zu sagen, wir haben in unserem Leben so viel Irrtümer gehabt und den jungen Leuten, passt doch auf an der Stelle, dass man das missbraucht. Macht kann ganz gefährlich sein. Macht kann ganz gefährlich sein. Das hat der Rehabeam gar nicht bedacht an seinem Platz, wo er hier gewirkt hat. Er war ja gar nicht mehr jung, der Rehabeam. Er war 41 Jahre alt. In Württemberg, heute bin ich ganz württembergisch, obwohl wir in Baden gerade sind. Also die Württemberger sagen, mit 40 wird man gescheit. Von wegen. Also mit 41 kann man doch die Torheiten der Jugend haben, wie der Rehabeam. Da ist er nicht einmal durchgedrungen zur Erfahrung, dass er es begriffen hätte. Halt mal, ich muss vorsichtig sein mit der Amtsausübung. Und das ist wichtig, wo Sie ein Amt haben, in der Gemeinde, auch Ihr Amt in der Familie und so weiter. Da wissen wir, mit Macht kann man gar nichts erreichen. Bei den eigenen Kindern kann man mit der einfachen, mit Schimpfen und mit Drohen erreicht man überhaupt nichts. Deshalb ist es ein verhängnisvoller Fehler, dass er meint, er kann sagen, wer Herr im Haus ist, jetzt greifen wir wirklich durch und das hat, dann wollen wir also mal Ordnung schaffen. Das war mein erster Punkt. Ein verhängnisvoller Fehler. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Ist das wirklich eine Altersfrage? Also jetzt will ich sagen, es hängt eigentlich gar nicht vom Alter ab, sondern ob man wirklich weise wird. Wenn einen der Geist Gottes weise macht, auch in den Dingen des Lebens. Der Heilige Geist gibt uns auch Weisheit und Einsicht in die Dinge des Lebens. Und das ist eigentlich jetzt ganz wichtig, wie wir das erkennen können. Wissen Sie, was der Rehabeam als junger Königsprinz vor seiner Krönung falsch macht? Ist der Fehler, den alle vor ihm genauso gemacht haben. Und wenn Sie einmal Ihr Leben angucken, dann können Sie gucken, dass Sie die gleichen Fehler Ihrer Eltern noch einmal machen. Wenn Sie es noch mal hören könnten, was Sie an Ihren Eltern kritisiert haben, machen Sie meist mit einer großen Genauigkeit noch mal genauso. Jetzt gucken wir auf die Bibel. Der Salomo. Ist er denn in den Fußstapfen Davids gewandelt? Er ist nicht in den Fußstapfen Davids gewandelt. Der David war ein Hirtenjunge, als ihn Gott berufen hat. Ein junger Kerl, der nichts hatte als seine Schleuder, als er dem Goliath entgegenging. Und die Zusage Gottes, ich bin mit dir. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaos. Wahre Vollmacht kommt nicht aus Kraft und Amt und Erscheinung, sondern kommt aus einer inneren geistlichen Berufung. Der Salomo hat sich mit viel Glanz umgeben. Er hat ja die Pferde eingeführt. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Pferde er gehabt hat. Das kann man ja noch als Tourist in Megiddo besuchen, dort und sehen die Stallungen. Und Gott hat immer nicht die Rosse Ägyptens gewollt. Mensch, Salomo, warum machst denn das? Durch Stille sein und hoffen würde dir stark sein, sagt später der Prophet. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Die Gemeinde Jesu braucht nie Macht. Sie braucht auch nie Geld. Ich bin erschüttert, wenn so viele Reichsgotteswerke immer sagen, die schlimmste Not sind die Finanzen. Nein, die schlimmste Not ist, wenn der Geist Gottes fehlt. Ist die fehlende Vollmacht, die Gott gibt. Das ist ganz schlimm. Wir haben so viel machtvolle Kirchenkörper, auch in Deutschland, mit Kirchenverwaltungen und Gebäuden und Missionszentralen. Und dann fragen wir wirklich, wirkt der Herr noch? Oder ist bloß noch leerstehende Macht? Das ist ganz ernst. Und der Vorgänger vom David, der Saul, war ein toller Mann. Haben Sie es in der Olympiade gesehen? Ich habe jetzt zehn Tage kein Fernsehen gesehen. Ich weiß gar nicht von Olympiade. Das ist der Dirk Nowitzki, der Basketballspieler. Das ist 2,11 Meter. So ein ganz großer Mann. So war der Saul einer. So ganz ein Kopf größer als alles Volk. So ein richtiger Sportstyp. Das Volk war begeistert über den Saul. Und der Herr hat ihn berufen. Und dann ist der Saul gefallen, weil er ungehorsam war. Und dann ist er gescheitert. Am Ende ging er noch zur Hexe von Endor, um die Totenbeschwörung zu holen. Und dann hat sie am Ende selber das Leben genommen. Und der Geist Gottes war von ihm gewichen. Das wollen wir erbitten, dass bis ins hohe Alter hinein der Geist Gottes bei uns bleibt. Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. So hat David gebetet. David hat viele Fehler gehabt, aber nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Weise mich, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Das brauchen wir. Herr, rüste mich zu. Herr, gib mir doch die Weisheit auch fürs Alter. Bleib bei mir, auch gerade in den schweren Altersjahren. Psalm 71, so schön, ein Alterspsalm. Kennen Sie den auch? Psalm 71, schlagen Sie ihn mal auf. Das liebe ich immer. Bitte um Gottes Hilfe im Alter. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zuschanden werden. Wenn die Angst kommt, ich will doch kein Pflegefall werden. Aber Herr, ich traue auf dich. Und du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen. Jetzt will ich auf dich trauen. Das ist im Alter, will ich es ganz fest noch einmal machen. Du bist meine Zuversicht im Vers 5, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Und da kommt das, auf dich habe ich mich verlassen von Mutterleib an. Du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen. Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Wenn ich wieder wie ein Kind Windeln brauche. Herr, verlass du mich nicht. Und verlass mich nicht, dass ich deinen Ruhm verkündige. Ganz wunderbarer Psalm. Ich gehe einher in der Kraft des Herrn. Ist gar keine Frage des Alters. Wir haben in der Bibel noch ein Beispiel eines Mannes, der ein ganz hohes Amt bekleidet hat. Das ist der Eli. Hohepriester Eli. In der Stiftshütte. Und der Eli war alt geworden und da kommt auch eine Eigenart des Alters zum Vorschein. Nicht bloß, dass er ein bisschen vertrottelt war oder versabbert, wie sagt man da so ein bisschen, er war schon immer ganz konzentriert, das passiert ja gern im Alter. Aber ganz schlimm war, dass man gleichgültig wird. Und seine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, hielten sich liederlich und haben im Heiligtum Gottes geplündert bei den Opfern und haben mit ihren Zacken reingestochen und sich rausgeholt. Das waren Feinschmecker, die haben sich das Beste rausgeholt. Und da hat Gott gesagt, halt mal. Und die Leute sagten, das ist nicht gut, was ihr tut. Und dann sagen die, halt deinen Mund, wir sind Priester. Und dann sagt Gott, er wusste, dass sie sich schändlich hielten, aber er hat es ihnen nicht gewährt. So wollen wir nicht vertrottelt werden im Alter. Wir wollen für unsere Kinder und Enkel schreien. Ich finde das was ganz Wunderbares. Ich weiß, wie viele von ihnen oft weinen. Aber ich sage ihnen, ihre Gebete sind nicht verloren. Schreien Sie für Ihre Kinder und Enkel zu Gott. Herr, lass sie nicht verloren gehen. Ich habe sie geboren und wir haben uns gefreut, als sie geboren waren. Aber Herr, lass sie nicht umkommen. Wir wollen wissen, dass es nur einen eindeutigen Weg der Nachfolge geht und allein der Jesus-Name das Heil uns bringen kann. Und es gibt kein anderes Heil als im Namen von Jesus. Und dann wollen wir auch im Alter nicht so werden wie der Eli. Zum Schluss ist sowas zurückgekippt, als die Nachricht kam, die Lade ist bei den Philistern gelandet. Aber wir wollen wache Leute sein, auch wenn wir nur die Kraft der Jugend haben. Aber wir wollen wache Leute sein mit einem klaren Urteil. Und das ist ganz wichtig. Wissen Sie, mit den Autoritäten, das ist ja auch heute so ein Wort. Was ist denn eigentlich eine Autorität? Die jungen Leute haben ganz recht, wenn sie sagen, nicht die äußere Autorität. Die haben ja die äußere Autorität damals in der 68er Revolution weggenommen. Die Jungen, wo sie gesagt haben, weg mit dem Muff, doch 1000 Jahre auch in den Universitäten und mit den Titeln und Ehren. Aber es ist ganz wunderbar, wir haben heute wieder eine junge Generation, mir gefällt das ganz arg. Das sind ganz, ganz arg liebe junge Leute. Sie finden bei den jungen Leuten keinen Revolution mehr. Sie sind ganz, ganz lieb. Wenn wir unsere Jugendkonferenz für Weltmission haben, da haben wir gar keine Musik. Bloß Bibelarbeiten. 3x1,5 Stunden. Die jungen Leute sitzen hin und hören. Bibelbotschaft, Jesusbotschaft. Und benutzen Sie das und erzählen Sie diesen jungen Leuten ganz viel. Erzählen Sie von Ihrem Leben. Wir hatten gestern noch auf dem Schiff, bis unser Flugzeug endlich ging, haben wir noch 2 Stunden gemacht. Da sollten die Teilnehmer ein bisschen erzählen. Oh, da war eine ganze Reihe alter Soldaten, die haben geheult wie Schlosshunde. Dass sie von den Ukrainern wieder mit Salz und Brot empfangen wurden. Und haben sie erzählt, 26.000 Dörfer wurden im kalten Winter von den deutschen Truppen, wie sie zurückgezogen sind, niedergebrannt. Und viele Zehntausende von Ukrainern sind nur deshalb erfroren, weil man ihr Haus abgebrannt hat, nur um den Russen den Vormarsch zu erschweren. Mensch, was war das für ein Unrecht? Und da waren Leute, die sagen, ich kann nur Frieden finden unter der Vergebung von Jesus. Erzählen Sie das den Jungen, das müssen die wissen. Im Leben hat man so eine Kette von Schuld und die kriegt man nirgendwo los als bei Jesus. Erzählen Sie von Ihrem Leben und nicht bloß das Gute und sagen Sie nicht bloß, ich bin der Beste, sondern sagen Sie von Ihren Fehlern und Versäumnissen. Und das wollen junge Leute hören, damit sie lernen können und dass sie auch die großen Taten Gottes erkennen. Junge Leute hören heute ganz besonders aufs Erzählen. Und wir sollten auch in der Predigt viel, viel mehr erzählen, weil man das verfolgen kann, was Gott in unserem Leben getan hat, dass sie lernen. Und dann sind sie eine Autorität, die glaubhaft ist für die jungen Leute. Dann spielt es gar keine Rolle, ob uns die Haare schon rausfallen und ob wir die 3. Zähne haben oder wo unsere Schwachheiten sind. Die jungen Leute achten das. Und ich kann das sagen, ich habe das nie geahnt. Ich habe 23 Enkel. Wunderschön, von 4 Töchtern. Die haben gute Arbeit geleistet. Und das ist so arg schön, wenn die Enkel kommen und mit einer großen Ehrerbietung, da muss ich immer lachen, und dann sagen sie, ah, Opa und so. Cool kommt dann immer. Das größte Lob, was man bei jungen Leuten kriegt. Du bist cool, Opa. Dabei bin ich gar nicht cool. Aber wissen Sie, wenn die jungen Leute kommen, sie erzählen so was von früher. Die wollen das wissen von den Bombenangriffen. Wo wir die Zuflucht gesucht haben, wo wir krank waren und keine Hoffnung mehr haben, wo wir zu Gott geschrien haben, weil wir dachten, es ist alles hoffnungslos. Geben Sie doch das weiter, Sie sind eine Autorität. Dann ist gar nicht mehr wichtig, welche Ämter wir haben, sondern dass wir das weitergeben. Heute Morgen hat der liebe Bruder Wörtsch uns die Losung gelesen von Daniel. Kann man es nicht schöner sagen? Der Daniel war ein Kriegsgefangener. Und dann hat Gott ihm Weisheit gegeben. Ich wünsche Ihnen nicht, Sie müssen nicht nur mal ein Staatsamt begleiten, der zweite Mann in Babel zu werden. Aber Gott wird Sie gebrauchen, bin ich überzeugt. Auch in der Gemeinde. Ich wünsche mir immer, dass Sie für die jungen Mitarbeiter so ein Seelsorger werden. Wissen Sie, die jungen Mitarbeiter, dass Sie immer wieder fragen, du komm mal zu mir, erzähl mir von deinen Jungschauen, ich bete für dich. Wie geht's denn? Hast du auch schwierige junge Leute? Dann beten wir miteinander. Ich glaube, die jungen Leute haben niemanden, der sie so ein bisschen väterlich betreut oder mütterlich. Und dann gibt's auch so viel Seelsorgefälle. Ich habe oft den Eindruck, dass ganz viele, die treu im Glauben an Jesus standen, im Alter ganz weit wegkommen. Vielleicht haben sie die Konzentration immer richtig zum Bibellesen. Aber sie sollten dorthin gehen, die besuchen, aufrichten im Glauben bis zur Sterbestunde, bis zum Abschied, wenn es heimgeht zur Herrlichkeit. Dass die Leute die flackernde Flamme nicht verlöscht. Wir haben ein Amt, das uns Gott gibt, wo er uns gebraucht. Und ich behaupte, es ist das schönste Amt. In meinem 40-jährigen Pfarrdienst war das allerschönste, Hausbesuche machen. Das ist das wichtigste Amt. Braucht nicht lang da sein. Bei dem Langen, da strapaziert man oft. Und da schwitzen die Kranken. Ein kurzer Besuch, ein Wort sagen, mit einem Kranken beten, einen alten Mut zu sprechen. Ich war vor ein paar Wochen bei unserem alten Diakon im Pflegeheim und das war ganz schwierig. Wir konnten uns kaum unterhalten, weil daneben eine Frau war, die total dement war. Die hat immer geschrien. Das dauert so halbe Minute. Immer wieder kam so ein Schrei da los. Dann haben wir gesagt, wir können uns gar nicht vernünftig unterhalten. Dann hat meine Frau gesagt, jetzt singen wir noch. Sag immer meiner Frau, lass doch, ich bin ein alter Mann, meine Stimme tut ihm. Eine Frau ist gnadenlos, die sagt, es wird gesungen. Und Jesu geh voran. Wir singen drei Verse und der eine Vers ist nicht so bekannt, rühret eigener Schmerz irgendwo und sagt, lassen wir weg. Und dann sagt diese demente Frau, mit der wir nicht mal guten Tag sagen können, Sie haben einen Vers vergessen und den singe ich jetzt, rühret eigener Schmerz irgendwo. Die sang das. Wissen Sie das? Da ist noch geistliches Leben da. Knüpfen Sie da an und sagen Sie nicht schnell, der kann nicht mehr. Ich habe es erlebt bei sterbenden Leuten, der Arzt sagt, naja, der liegt im Koma. Und ich habe wieder Jesu geh voran gebetet. Und auf einmal unter der Decke gingen die Hände zusammen und legten die Hände übereinander. Da hat der Mann im Koma das noch aufnehmen können. Das ahnen wir alles nicht. Tun Sie diesen Dienst an Jungen und an Alten. Ich habe es Ihnen gezeigt, weil das unsere Aufgabe ist. Wie hat Gott einen Josef als Häftling vom Gefängnis benutzt? Und so wird er uns als Alte benutzen. Ich würde dir noch am liebsten Ihnen erzählen, was Gott im Lauf seiner Geschichte durch alte Menschen alles schon gewirkt hat. Wie viel Segen er gegeben hat. Meine Frau hatte nie ihre Großeltern erlebt. Die sind alle früher gestorben. Ich hatte eine Oma. War für mich ein und alles. Mehr als Eltern. Bis hohen Alter. Die hat uns mit ihrer ungeheuren Liebe so viel sie war sehr schwerhörig. Es war nicht ganz leicht, mit ihr sich zu unterhalten. Hat uns ein Hörrohr noch genommen. Aber eine Frau, wirklich voll des Heiligen Geistes und voll unendlicher Liebe. Geben Sie das weiter. Und lassen Sie die anderen vom Jugendwahn, ich rede wirklich vom Jugendwahn reden. Es geht in der Autorität, die Gott gibt, um viel, viel mehr. Der einzig verheißungsvolle Weg, da schlagen wir nochmal auf, Hiob 12, Vers 12. Hiob 12, Vers 12. Bei Gott ist Weisheit. Davor, Vers 12, 13. Bei den Großvätern nur soll Weisheit sein und Verstand nur bei den Alten. In Israel war es wegen der eindeutigen Sprache der Bibel so, dass die Alten sehr geehrt wurden. Wissen Sie das? In der Bibel waren die Alten so geehrt, dass der Hiob sagen kann, haben eigentlich nur die Alten Weisheit. Heute ist es umgekehrt. Heute meinen wir, nur die Jugend ist es. Und da wollen wir wieder lernen und sagen, halt mal, uns ist der Zeitgeist völlig wurscht. Nochmal ein Beispiel aus Russland. 70 Jahre hat der Kommunismus gewütet. Alle Kirchen umfunktioniert. Ist ja unglaublich, was jetzt alles wieder aufgebaut wurde. In Kiew, an wunderbaren Kathedralen. Wer hat denn den Glauben lebendig erhalten? Die uralten Babuschkas. Die Babuschkas. Die es weitergetragen haben. Es hat der ganze Staatsmacht nicht vernichten können. Alles mit Spott und Lästerung und Höhnen. Ein chinesischer Christ erzählte, wie er im ersten Jahr der Kulturrevolution mit 10.000 jungen Leuten der jungen Garde einen alten Prediger verhöhnt hat, vor 10.000 Menschen, verspottet hat. Dann haben sie ihn zusammengeschlagen, blutig lag er da. Und haben sie ihn getreten. Und dann raffelte er sie auf und sagte, Vater, ich bete für diese Leute, dass sie dich erkennen. Und dieser Chinese sagte, es kam neulich im Bibel-TV, der sagte, ein Jahr später kam ich zum Glauben in Christus. Weil ein alter, geschlagener Jesuszeuge beten konnte. Und dann wissen wir, was Autoritäten und Vollmacht sind. Dann wird unser Alter wieder brauchbar. Und sie gehen zurück und können andere aufrichten und sagen, das ist so wunderbar. Ich muss noch sagen, der Rehabeam, das ist auch noch wichtig, das steht im Kapitel 14, 1. Könige 14, da steht es da, irgendwo steht es, ich muss ihn nochmal suchen, wo der, da steht es irgendwo noch drin, das finden Sie wahrscheinlich von dem Rehabeam, dass er war Sohn einer Ammoniterin. Salomo hat ja 1000 Frauen gehabt, es ist nicht nachzuahmen. Es war sein Verhängnis. Toll, dass die Bibel das immer so klar, braucht man gar nicht lang diskutieren. Gestern war in der Schlange vor mir beim Passkontrolle ein Araber mit 4 Frauen. Der arme, arme Mann. Ein Ehe ist einzige, was sinnvoll hat, wenn überhaupt. Dann, bloß noch mal. Da steht drin, er war Sohn einer Ammoniterin. Da ist bei dem Rehabeam, bei dem Kronprinzen schon viel Ungöttliches eingeströmt. Wunderbar, wenn die Eltern einem schon den wahren Gottesglauben mitgeben konnten. Da war der Salomo und sein geistliches Zeugnis schon gebremst. Bei den Ammonitern waren Tempelhurer und alles im Gange. Und da war der falsche Einfluss. Wir wollen ganz wunderbar in dieser Spur der Verheißung und des Glaubens bleiben. Das ist ganz wichtig, dass wir dort beim Herrn bleiben und ihm allein dienen, egal an welchem Platz er uns braucht und wo wir ihm dienen können. Ich habe mir hier noch eine Stelle aufgeschrieben, 1. Petrus 5, Vers 2. 1. Petrus 5, Vers 2. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnwillens, sondern von Herzensgrund. Wenn Sie ein wenig heute Ihre Gemeinden angucken, da gibt es ein ganz gefährliches Wort, da bin ich immer ganz unruhig. Da wird immer so arg von der Leadership gesprochen. Das kommt von Amerika, mit der Leiterschaft. Und da heißt, einen Leiter darf man gar nicht kritisieren. Das ist unbiblisch. Einen Leiter muss man kritisieren können. In der Gemeinde muss auch offen gesprochen werden können. Wir brauchen Leiter, die auch sagen, sagt mir, wo ich Fehler mache. Sonst hat es gar keinen Wert. Wir brauchen auch Gremien, wo man hinterfragen darf. Wir haben ja keine Herrgöttle in unseren Gemeinden. Sondern wir wollen Leute haben, die wirklich vor dem Herrn sich beugen. Und nur wenn unser Herz vor Gott sich demütigt, klein wird, armselig, kann der Herr uns gebrauchen. Sonst werden wir aufmüpfig, stolz, frech und sicher. Vor Gott demütige Leute. Und das wollen wir sein im Alter. Auch mit aller Lebensleistung. Wenn wir sagen, wir haben viel erlebt, Gott hat uns reich beschenkt, aber wir sehen auch viel von unseren Fehlern. Wenn ich allein nur 40 Jahre Gemeindetätigkeit denke, da denke ich, Mensch, was hast du versäumt? Und da hast du wie viele Besuche versäumt? Und wen hast du vor den Kopf gestoßen? Und das dürfen wir alle sagen, aber der Herr gebraucht sie, trotz ihrer Fehler, weil seine Gnade mächtig wirkt. Und dazu segne und gebrauche sie der Herr. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du uns bis zu diesem Zeitpunkt erhalten hast, unser Leben geführt. Du hast uns durch unsägliche Not hindurchgeführt. Wir sind oft schon in ausweglosen Stunden gewesen. Das war deine Güte und deine Macht. Aber jetzt wollen wir doch von dir weitersagen, einer jungen Generation. Und wir sehen auch so viele Irrwege. Herr, wir wollen in Liebe zurechtweisen, mit ganz großer Liebe, auch schwierige, irregeleitete junge Leute führen. Herr, gib uns Einfluss, auch in der Gemeinde, wenn wir können, nicht mit starken Worten der Macht, sondern mit Liebe und mit Vollmacht, die du gibst. Gebrauche uns, Herr. Und hier legen wir ganz besonders die hin, die uns auf der Seele liegen. Junge Menschen, die fern von dir sind. Auch Bekannte und Freunde aus der Familie und in der Nachbarschaft. Herr, wirke du noch einmal. Und wir danken dir auch für diesen herrlichen Sonnentag, den du uns schenkst. Amen.